Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauscher, ab heute wird gekifft. Mir ist schon ganz schwindelig. In ganz Deutschland wird gekifft, auch in Bayern. Also nur nicht bei Game On. Wir schauen mit viel Liebe, aber trotzdem total nüchtern auf das, was vor allem jetzt an diesem Osterwochenende beim German Darts Grand Prix los war. Es war die 7. Auflage. Es ging wieder im Münchner Zenit zur Sache. Der Sieger hieß Luke Humphries, der 2022 in München seinen ersten European Tour Titel gewinnen konnte. Jetzt ist es bereits insgesamt schon der 14. PDC-Titel für ihn auf der großen Tour für die Nummer 1 der Welt, für den Weltmeister. Ach komm, jetzt lasst euch erstmal ganz fest drücken zur Folge Nummer 191 von Game On an diesem 2. April. Wir nehmen Montagabend auf, direkt nach dem Finale von München, so wie wir das immer tun. Es ist also ziemlich heiße Ware, die wir euch hier anbieten dürfen. Und der Robby war fleißig an diesem Wochenende. Er hat kommentiert, er hat gearbeitet, er sieht frisch aus und er hat ein Pornomikrofon, wenn ich so mal sagen darf.
Ja, hallo Elmar, wie geht es dir? Ich habe ja auch meine Pornostimme. Meine Pornostimme hole ich auch gleich raus. Hallo Elmar, hallo alle, die zuhören.
Deine Pornostimme? Hast du nicht mehr drauf als diese Pornostimme oder was?
Hey, ich habe da vor 23 Jahren mal eine Frau damit angesprochen und die ist bis heute bei mir. Also das muss meine Pornostimme sein. Genauso schüchtern war ich damals. Nein, ich musste mir heute, diese Woche ein anderes Mikro besorgen, weil ich meins natürlich vergessen habe hier auf dem Weg nach München. Aber ist nicht schlimm, für jedes Problem gibt's jemanden, der das nicht lösen kann, und das bin meistens ich. Nee, aber jetzt habe ich es gelöst und freue mich, dass wir schon relativ früh hier miteinander reden können. Das war jetzt schnell heute.
Echt schnell heute. Ja. Luke Humphries, wie gesagt, setzt sich durch im Finale gegen MVG und das mit 8:1. Es ist also das Finale der 1 gegen die 2 der Welt. Es ist ein aus Luke Humphries Sicht überragendes Finale, spielt ein Average von 112,6. Der spielt's ohnehin wie ein Verrückter. Dazu vielleicht, Robby, später mehr. Vielleicht mal ganz kurz. Es gibt heute die nächste Folge von The Hardest Worker. Es gibt natürlich den Paulke der Woche, das ist klar. Es gibt aber auch noch so andere Sachen. Ich habe mich heute zum Beispiel gefragt, da ich mal wieder nicht in den April geschickt worden bin. Bist du in den April geschickt worden?
Nein, also ich selber nicht. Ich habe ein paar Meldungen zwar gelesen, mal lustig, mal nicht so lustig. Ja,
aber die sind meistens lame, finde ich, oder?
Ja, irgendwann ist halt auch mal vorbei und die Leute blicken das ja auch mit Social Media und so. Früher konnte ja keiner kommentieren, wenn es in der Zeitung stand. Das wird ja halt alles relativ schnell aufgelöst. Deswegen, ich hatte erst die Vermutung, dass du mich in den April schickst heute irgendwie. Mal sehen. Aber wenn du vorher den 1. April erwähnt hast, pass mal auf, du hast ja gesagt, ab heute darf man in Bayern kiffen. Aber gleichzeitig darfst du in amtlichen Schreiben nicht mehr gendern. Also diese Zeiten sind völlig verrückt geworden. Kiffen ist okay, aber bitte nicht dabei gendern.
Was mir nur aufgefallen ist, als ich jetzt eben auch das Finale noch gesehen habe und so über unsere Folge hier heute gedacht habe, mein Vater hat uns, also mein Bruder, meine Schwester und mich, eigentlich immer den April geschickt. Und wir hatten es auch selten drauf und sind auch immer wieder reingefallen. Ich mache das selber gar nicht mehr. Diese April-Schätze, ich komme nicht drauf. Der ist gar nicht mehr so, wie es früher mal war, oder?
Nee. Ja, ich weiß nicht. Es ist so offensichtlich.
Ist vielleicht zu analog, oder? Ich weiß so, ist zu... Ist
also, was ich heute lustig fand, du kennst ja den Postillon.
Ja.
Die haben ja heute den 1. April boykottiert. Und das fand ich zum Beispiel sehr lustig. Also da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ganz kurze Frage. Tagen, kannst du dich noch an irgendwas erinnern, womit ich euch, euer Vater in den April geschickt hat? Oder war das zu lang her alles?
Ja, so ganz konkret habe ich es nicht drauf. Waren ja oft dann auch die Osterferien und er hat uns, weißt du, irgendwie zum Strand geschickt wir sind immer rumgelaufen und dachten, da wäre irgendwas Geiles und dann kamen wir irgendwie enttäuscht und irgendwann haben wir gerafft, war April, wir haben es nicht drauf gehabt. Also jetzt auch nichts besonders Mieses, aber trotzdem, das war so ein kleiner Gag und das war irgendwie nett.
Weißt du, was ich machen würde mit meinen Kindern irgendwann mal? Ich würde sagen, Kinder, pass mal auf, ich habe im Lotto gewonnen, 10 Millionen und ich erhöhe euch das Taschengeld auf 2.000 die Woche. So, am 1. April, da siehst du mal ein paar lange Gesichter, wenn jetzt aufgelöst wird.
Pass auf, aber diese Tage, das klang eigentlich wie ein April-Scherz. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da war eine Frau in England, die findet ein kleines Igelbaby und sie nimmt es mit nach Hause und sie wickelt es in Zeitung ein und sie gibt ihm Katzenfutter. Aber es frisst nicht und es bewegt sich nicht. Und sie macht sich ganz große Sorgen und geht dann zum Tierarzt und der stellt fest, es ist gar kein Igelbaby, es ist irgendwie so ein Mützenbommel. Das finde ich super. Findest du einen Mützenbommel und denkst, es ist ein Igel und fütterst es. Stellst Katzenfutter hin.
Also zumindest hat sie ein gutes Herz. Also das kann man ihr nicht absprechen.
Ja, oder ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ist in England Cannabis auch legalisiert? Hat die einfach ein bisschen zu viel gekifft vielleicht?
Das kann auch sein, ja.
Kann auch sein. Und weißt du, was ich mich frage? Ich habe ja noch nie in meinem Leben gekifft. Jetzt bin ich 54 Jahre alt und habe noch nie gekifft. Und jetzt habe ich gelesen, 25 Gramm Cannabis darfst du in der Öffentlichkeit mit dir herumführen als Erwachsener. Ja, ja. Du brauchst für einen Joint so irgendwie 0,5 Gramm Cannabis. Also du kannst Stoff mitnehmen für 50 Joints. Mhm. Ist genug auf jeden Fall. Oder das reicht für den Tag dann. Oder ist das nicht ein bisschen viel?
Das ist extrem viel. Also so ein Anfänger wie du wird wahrscheinlich 0,5 Gramm reinmachen. Aber die Fortgeschrittenen, die machen auch mal ein Gramm oder zwei rein. Das ist auch kein Problem. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass durch dieses neue Gesetz auch nur ein Gramm Cannabis weniger von den Drogendealern verkauft wird als vorher. Also das ist nicht durchdacht. Es geht ja da auch noch um Grenzwerte am Steuer. Das bleibt ja nach wie vor null. Also wenn du vor zwei Tagen was gekifft hast und du wirst mit THC im Blut erwischt, dann ist der Führerschein weg. Und zwar eine ganze Weile, das kann ich euch sagen. Das ist kein Spaß.
So. Erhobener Zeigefinger von Robbie Marjanovic in dieser Sekunde.
Ich erhebe keinen Zeigefinger. Ich erhebe keinen Zeigefinger.
Hast du mal gekifft in deinem Leben?
Ja, natürlich habe ich das gemacht, ja.
Ja, wie natürlich? Ich ja nicht.
Ja, ich meine, jeder, ich glaube, wenn du jetzt fragst, ich würde jetzt mal behaupten, 60-70% aller Menschen haben es mal probiert. Also ich war jetzt kein Kiffer oder so, aber ich habe es natürlich probiert. Ja. Ich war auch mal jung und habe mich da auch so ein bisschen, also nicht eingelesen, aber ich fand es so interessant, als ich in den USA war, da gibt es ja diese Cannabis-Shops, also richtig Shops, und da haben mich zwei Sachen fasziniert. Das erste war, dass es für alles eine Grassorte gibt, also für Menstruationsbeschwerden, für Kopfschmerzen, für Migräne, gegen Müdigkeit, für Müdigkeit. Also das ist echt Wahnsinn, das ist eine Wissenschaft. Und das nächste war, was mir dieser Ladenbesitzer da erzählt, ich habe nichts gekauft, keine Angst.
Ich habe einfach ihn gefragt,
was dieser Ladenbesitzer erzählt hat. Die brauchen immer dort in den USA bewaffnete, also zumindest in Kalifornien damals, bewaffnete Wachen davor, weil die Banken sich weigern, mit den Läden zusammenzuarbeiten. Die können nicht mit Karte abrechnen. Das muss alles bar über den Tresen gehen oder musste bar über den Tresen gehen. Dementsprechend hatten die eine Menge Bargeld in dem Laden. Und ich habe mich noch gewundert, warum da jemand mit einer halbautomatischen Waffe vor der Tür steht. Also das hat mich gewundert. Aber wie gesagt, gekifft habe ich schon, ja.
Ja. Na, das ist gut. Vielleicht noch eine gute Nachricht dieser Tage, finde ich. Markus Scheuer, der ehemalige Bundesverkehrsminister, hat sein Bundestagsmandat niedergelegt. Ich habe mich bei dem immer gefragt, was weiß dieser Scheuer, dass den keiner rauswirft. Das war ja damals die Nummer mit der Pkw-Maut, ne? die ja Millionen verschlungen hat, für die er fast, das war ja mal zumindest ein Thema, auch persönlich hätte haften sollen. Das ist dann abgelehnt worden. Die Fans von Scheuer bezeichnen ihn als Stehaufmännchen, weil der so viele Böcke geschossen hat, ne, und so harte Dinge. Aber der hat jetzt sein Mandat wieder niedergelegt. Der ist raus.
Also Christian Wulff musste wegen einem halben Hähnchen und ein paar Hotelübernachtungen sein Amt niederlegen.
Ja.
Der Vergleich, ja, das stimmt. Also die Frage ist, glaube ich, schon berechtigt. Wie lange war der jetzt? Der war 8 Jahre, glaube ich, im Bundestag jetzt.
Der war, das kann ich ja gar nicht genau sagen. Ja, ich glaube, der ist 2018 ist er Bundesverkehrsminister geworden, oder? Kann das sein? Ich weiß auch nicht genau.
Aber da wird sich seine Pension wird wahrscheinlich schon reichen und der wird sich denken, komm, egal.
Das denke ich auch. Ja, das denke ich auch.
Ist der aus Bayern?
German Darts Grand Prix. Ist das Bayern? Ist Scheuer?
Scheuer ist aus Bayern, oder?
CSU. Ja, klar, CSU.
Wir bleiben ja jetzt in Bayern.
Genau, weil der German Darts Grand Prix natürlich in München stattgefunden hat, hat nur einmal nicht in München stattgefunden. Das war, glaube ich, bei seiner allerersten Auflage damals in Mannheim, oder? Ja. Seitdem aber dann jetzt im Zenit, das hat auch echt Tradition und ich habe mir die Sessions auch heute gerade am jetzt finalen Montag angeguckt. Es war eine Menge los. Was ist dein Gesamteindruck, Robby? Du hast es kommentiert.
War ein tolles Turnier. Also wirklich klar, das Osterwochenende ist natürlich prädestiniert. Die geht samstags los. Das heißt, da sind auch die Mittagssessions oder die erste Mittagssession ist schon voll. Die Leute hatten echt Bock. Ich fand das ganze Ding gelungen. Ich war ja auch mal kurz drüben in der Halle, habe mich ein bisschen umgesehen. Ja, Zenit kennst du ja in München.
Ja.
Eigentlich eine schöne Location.
Absolut.
Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt gar nicht so viele Locations in München, wo man sowas auch stattfinden lassen kann. Das kommt noch dazu.
Ja.
Tolle Lage, viele Parkplätze vor allem für die Spieler direkt gegenüber, ein Hotel von der Halle. Das Ganze war, glaube ich, ganz rund und hat auch das Finale gekriegt, was es verdient hat mit der Nummer 1 und der Nummer 2 der Welt.
Und es hat mit Martin Schindler einen tollen Halbfinalisten gehabt. Martin spielt sein 52. European Tour Turnier, habe ich jetzt irgendwo gelesen.
Genau.
Und erreicht zum zweiten Mal sein Halbfinale. Zum Finale hat es dann nicht ganz gereicht, weil MVG ihn dann gestoppt hat. Nachdem er aber wirklich ein richtig tolles Turnier hingelegt hat, schlägt am Samstag Vitzilav Sedlak mit 6-1, schlägt Damon Hatter mit 6-1. Wir wissen alle, der ist gerade in einer echt guten Form. Schlägt Doby mit 6-4, der, glaube ich, auch die Möglichkeit hatte, ihn rauszunehmen, oder? Und das war am Nachmittag. Schlägt Espinel mit 6-4 und geht dann halt gegen MVG raus.
Genau. Und da, relativ chancenlos, muss man sagen. Am Anfang war ein bisschen mehr Luft drin. Da spielt MVG, glaube ich, 16, 17 und 18 Darts. Da muss Martin natürlich rein, zumindest mal mit einem 15 Dart oder so. Aber trotz allem, er hat sich ins World Matchplay Race wieder gut reingefügt, ist auf einem provisorischen Startplatz fürs World Matchplay und für den Grand Prix. Das müsste auch sein Ziel gewesen sein, bevor er hier losgelegt hat und hat jetzt die 52. Teilnahme, so wie du gesagt hast, zieht damit mit Max Hopp gleich, hat aber die meisten Siege und die meisten Spiele auf der European Tour jetzt als einziger Deutscher und das ist schon fett, so vom Ding her. Also es ist schon eine kleine Legacy jetzt von Martin Schindler.
Ja, der ist jetzt drauf und dran, die 100 zu knacken, ne? Glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
Spiele,
ja,
genau.
Spiele, ganz genau, ja. Und natürlich, klar, wenn wir von diesem Turnier reden, müssen wir auch von Luke Humphries sprechen. Ich meine, der spielt 14 Partien auf der European Tour in Serie mit einem 100-plus-Average. 14 Matches nacheinander mit einem 100-plus-Average, kann das dann im Halbfinale nicht halten, braucht er aber auch nicht, weil er den Price rausnimmt, weil der nämlich kein Doppel trifft. Der hat echt große Doppelprobleme und haut dann Van Gerven weg im Finale, beeindruckend mit 112,66. Das ist der zweithöchste Average in der European Tour Geschichte in einem Finale. Also das ist schon extrem gut, wie der spielt, mein lieber Mann.
Ja, und am Ende spielt er sogar den höchsten Gesamtaverage über ein Turnier, 107,97, überholt damit auch nochmal Michael van Gerven. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, schaut man diese Liste weiter, wer da auf den Plätzen 2, 3, 4, 5 und 6 steht, das ist alles MVG. Also da siehst du auch mal, was der da alles geknackt hat, aber ja, Luke Humphries, wir können jetzt, glaube ich, Stand heute sagen, das ist der beste Dartspieler der Welt.
Zurzeit, ja, absolut. Ja,
unangefochten.
Absolut, ja. Auch wenn er letzten Donnerstag in Belfast nicht seinen vierten Tagessieg in Folge holen konnte, um vielleicht mal kurz diesen Rückschwung zu machen. Da konnte sich Luke Littler durchsetzen, holt sich seinen ersten Tagessieg, besiegt im Finale Nathan Aspinall und hat auch so diese Marke jetzt endlich geknackt, hat ja im Viertelfinale dann auch Luke Humphries rausgenommen, auch in einem richtig guten Match. Luke Littler, also der in München nicht am Start war, aber jetzt mit seinem ersten Premier League Erfolg und das ist ja auch deshalb da vorne richtig spannend. Da können wir uns, glaube ich, auf die nächsten Wochen auch freuen. Können wir damit einen Haken machen hinter Belfast oder hast du noch was so im Hinterkopf? Peter Wright gewinnt sein zweites Match, das sei vielleicht noch gesagt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue ihm inzwischen dieses Comeback nicht mehr zu. Dem läuft die Zeit davon, der kriegt das Momentum irgendwie nicht, oder?
Ja, ich glaube, der muss jetzt einfach nur noch ein bisschen Schadensbegrenzung machen in der Premier League, schauen, dass er da vielleicht wieder sich wieder ein bisschen Stärke holt für die Pro Tour. Da läuft es ja eigentlich relativ okay, muss man sagen.
Ja.
Ansonsten Littlers Sieg war ja so ein Ding. es war nicht die Frage, ob er einen Abend gewinnt, sondern nur wann, und er hat es jetzt gepackt. Und wir haben ihn auch noch hier gefragt, was er denn jetzt macht an diesem freien Wochenende. Und natürlich eine Runde Xbox spielen, das war ja klar. Und fand ich interessant. Er war auch in einem Podcast, in dem Englischen. Den habe ich mir so zu Teilen reingezogen. Ich fand ihn da total locker, weil es gar nicht so viel um Darts ging, sondern um Fußball, um Xbox, um Freunde, um da. Und da war er ein bisschen offener, als es beim Darts ist. Also es ist schon bewusst so, dass er dort in seinem Berufsfeld, wo er wirklich da zwischen seinesgleichen ist, sich ein bisschen zurückhält. Und ich finde auch, die Leute, apropos Zurückhaltung, die sollen sich auch mal ein bisschen zurückhalten. Ich kriege so viele DMs, die Littler irgendwie kritisieren oder so. Hey, der ist 17 Jahre alt. Lasst ihn doch einfach in Ruhe. Das ist ein Junge, der spielt gerne Xbox, ist zu Hause, isst gern mal einen Döner und eine Waffel hinterher. Also, ich weiß nicht, was er will.
Ja, und ich habe auch bei den Interviews tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, der hat Sorge oder auch nicht unbedingt Angst, aber er hat die Sorge, glaube ich, dass er irgendwas sagt, was er später bereut. Der ist schon so ein bisschen vorsichtig, er ist wirklich immer sehr zurückhaltend und sagt so das, was er sich, glaube ich, zuvor zurechtgelegt hat. Von daher schön zu wissen, dass er im Podcast dann einfach so ein bisschen freier wird. Ich glaube auch, ich habe jetzt die Kritik, ist ja meist die, dass wenn er auch verliert, nicht sofort dem Sieger die Hand gibt, sondern erstmal seinen Kram zusammenpackt. Meine Güte, geht mir ganz genauso. Soll er doch seinen Kram zusammenpacken, ja. Also, so wie er es will, finde ich auch. Ja.
Soll froh sein, dass er ihm dann doch noch die Hand gibt. Fertig.
Du, und wieder zurück zum German Darts Grand Prix und vielleicht auch noch ein Wort zum Abschneiden der Deutschen. Also klar, Martin Schindler, tolles Wochenende, auch wirklich richtig gute Darts gespielt, sich irgendwie, finde ich, auch immer mehr gesteigert, dann auch gegen Espinel die 100 geknackt und den dann mit 6-4 bezwungen. Und wie gesagt, der hat noch am Donnerstag das Finale in der Premier League gespielt. Also der nimmt die 4 der Welt raus, ein Premier League-Spieler aktuell. Das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Ansonsten, wie hast du die anderen Deutschen gesehen und erlebt?
Ja, es waren ja 2 Debütanten dabei und 2, die schon sehr lange nicht mehr auf der European Tour dabei waren. Ich glaube, Michi Unterbuchner und Franz Rötsch, so 3 Jahre nicht mehr dabei gewesen. Bei beiden hat man so ein bisschen gemerkt, ja, dieses Ding, die waren ja öfters dabei und auch regelmäßig. Die sind da raus aus dem Trott und waren dann doch ein bisschen zu nervös. Franz hat es dann ganz hart erwischt, der hat sein Spiel überhaupt nicht zusammenbekommen. Und Vatimena besiegt ihn da relativ leicht. Aber das lag mehr daran, dass Franz einfach zu nervös war, glaube ich. Und bei Michi Unterbuchner, der hat sich ein bisschen verändert, fand ich. Sieht anders aus. Aber der spielt natürlich nach 3 Jahren dann sein erstes Spiel gegen Nathan Espinel. Also da gibt's auch leichtere Lose. Und ansonsten, Oliver Müller hat mir super gefallen als Debütant. Fand ich cool. Hat sich da ein bisschen in den Decider gespielt, glaube ich. Muss nochmal schnell schauen. Gegen Richard Finstra. War auch ein spannendes Match, wirkte überhaupt nicht nervös, hat mir super gefallen. Den kenne ich ja vom E-Dart und von Darmstadt aus der Bundesliga. Und Matthias Ehlers, mit dem war ich jahrelang unterwegs beim E-Dart. Also den kenne ich sehr, sehr gut. Viele, viele Nächte im Hotel auch mit dem gehabt. Und
Der geht auch nur knapp gegen Jeffrey Deswan.
Wobei man auch sagen muss, für Jeffrey natürlich ein wichtiger Sieg. Ganz klar, der muss sich wieder irgendwie aufrappeln. Und man hat auch dann gemerkt, bei Jeffrey, der spielt das Spiel danach gegen Michael van Gerven. So ein richtiger Motivationspush war der Sieg gegen Ehlers nicht. Also das war auch nicht gut gegen van Gerven, gegen den er ein komplett komisches Spiel hatte. Van Gerven zappelt da rum, extrem viel Körperbewegung. Der wollte den irgendwie ganz schnell abfertigen und macht dann einen Fehler nach dem anderen. Jeffrey Deswan kann auch ein paar Lecks holen, aber im Endeffekt völlig chancenlos gegen Van Gerven. Und das hättest du vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass Jeffrey Deswan wirklich so untergeht gegen einen normal spielenden Van Gerven.
Ja, 6-4 das Ergebnis.
Ja.
Ne?
Ja, aber es war eigentlich deutlicher, als es auf dem Papier danach stand. Also es war schon.
Ja.
Das war jetzt mein Eindruck so von den Deutschen. Ricardo, da muss ich jetzt sagen, da haben wir drüber geredet, average-technisch, zahlentechnisch nicht gut dieses Jahr. Er steht da irgendwo auf Platz 112, 113 in der Average-Rangliste. Die Ergebnisse sind da, nur die Zahlen noch nicht. Er spielt wieder 89,78 im Average, aber diesmal reicht es eben nicht gegen Ryan Joyce, der über 100 spielt. Und ich sag mal so, klar, die Zahlen sind nicht gut, aber die Ergebnisse stimmen. Das heißt, wenn jetzt die Zahlen auch noch besser werden, die Averages, dann könnte es wieder ein richtig gutes Jahr werden für Ricardo.
Ja, Ja, müssen wir mal abwarten. Bin auch gespannt auf ihn. Ich kann das auch noch nicht so ganz greifen, in welcher Phase er sich gerade befindet. Weil genau, das Spiel kriegt er irgendwie nicht so ganz zusammen. Trotzdem stimmen teilweise die Ergebnisse. Hatten übrigens auch mal so eine Phase bei Gabriel Clemens. War das im letzten Jahr oder ist es jetzt 2022 gewesen? Wo er irgendwie so nicht sein Spiel so vom Average her so auf die Beine bekam, aber er trotzdem mit seinem B-Game lernte, Partien zu gewinnen.
Das war 22, weil bei der WM 23 hatten wir ihn ja nicht auf dem Schirm als Halbfinalteilnehmer, ja, aufgrund des Jahres und der Ergebnisse und der Zahlen, die bis dahin waren. Deswegen war das ja so überraschend.
Genau. Ja, absolut, absolut. Okay, von daher nochmal ein Ausrufezeichen, tolles Wochenende, Fans hatten auch Bock, die Halle war voll, es war eine beeindruckende Kulisse, Zenit ist ja wie gesagt ein cooler Austragungsort, weil es auch so eine Kultstätte ist, ja, große Konzerte dort schon stattgefunden, ganz große Namen waren schon da, das spielt ja auch so eine kleine Rolle und hat von daher wirklich großen Spaß gemacht, das Ganze auch hier von der Couch aus zu Hause zu verfolgen.
Ja, Damon Hatter kam mit Spider-Murphy-Gang rein, natürlich, die Zuschauer haben da nochmal 2 Minuten mit nachgesungen, quasi unser Mr. Brightside hier in München. Das war total interessant. Es gab auch ein paar coole Geschichten so rund um das Turnier. Viktor Tingström, der schwedische Debütant, kam original genau 10 Minuten, bevor sein Match losging. Das wurde extra als letztes dann angesetzt gegen Chris Dobie. Mit dem Taxi und dem Koffer an der Halle an. Und hatte wohl Glück, dass ihn keiner erkannt hat und auch kein Selfie wollte oder so. Direkt rein, Schuhe umgezogen und rauf auf die Bühne. Aber dafür hat er ganz gut gespielt. Also war nicht ganz chancenlos. Von dem her muss man sagen, das war eine tolle Geschichte. Dann fand ich natürlich MVG gegen Joe Cullen. 9 Minuten, 4 Sekunden.
6-0.
Aber MVG hat ja dann quasi auch im Finale... Das Ding ist ja in 12 Minuten 45 Sekunden vorbei. Also das muss das schnellste European Tour Finale aller Zeiten gewesen sein. Das alles andere wird mich überraschen.
Wahnsinn. Ja, und hat auch dann im Interview klar schon so mal herausgestellt, in welcher Phase sich Humphries da gerade befindet und wie gut der ist, dass der so einen Lauf hat. Dann sagt er zwar selber immer, ich habe dann anfangs nicht so gut gescored, der findet noch die Punkte, wo er so selber für sich festhält. Das ist dann auch so mein Fehler gewesen. Das macht er ja am allerliebsten, dass er eine Niederlage immer durch sein Fehlverhalten erklärt und nicht dadurch, dass der Gegner so stark war. Das ist ja MVG, wie wir ihn seit Jahren erleben. Aber am Ende auch da Anerkennung an Luke Humphries, der übrigens sehr, sehr zufrieden war. Die Fans standen auch hinter ihm, das kennt er ja auch nicht überall, das haben wir die letzten Wochen immer wieder mal thematisiert. Gerade in der Premier League wird immer wieder ausgebuht als aktueller Weltmeister, als Nummer 1 der Welt. Er hat in München, und das hat ihm viel bedeutet, viel Zustimmung erhalten. Ne? Fans waren da, viele Schilder auch für ihn oben und mit dabei. War schön zu sehen.
Darauf angesprochen und dann nochmal abgefeiert. Beim Interview fand ich ihn fast schon... Ja, so ein bisschen schüchtern dann plötzlich. Er war das gar nicht gewohnt. Er kennt das so gar nicht, dass er dann plötzlich der große Star ist. Klar, so ein bisschen im Schatten gewesen von dieser Littler-Story dann nach der WM. Aber das hat ihn sichtlich echt berührt. Und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen motiviert, dass er da so glatt durchgegangen ist. Weil diese Rufe, Luke, das ist schon geil. Das macht schon Spaß. Ja. Ähnlich wie Martin Schindler, der ist ja durchs Turnier getragen worden von den Fans.
Also, absolut.
Ja. Dobie hat sich dann übrigens noch beschwert, dass er ausgepfiffen wurde. Das hätte ich jetzt bei Dobie so ehrlich gesagt nicht gedacht. Klar finde ich es auch nicht schön, also diese Pfiffe, da brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber reden, das ist echt scheiße. Aber bei Dobie hätte ich eher so gedacht, ja, der nimmt das halt und sagt, ja, dann ist es eben so. Aber der hat sich bei Twitter dann nochmal so ein bisschen ausgekotzt.
Na gut, so ein bisschen Frust und dann auch einfach, ja, finde ich auch, muss einfach raus. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zu unserer absoluten Lieblingsrubrik, zu The Hardest Worker.
Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
The Hardest Worker, präsentiert von Elton Sicherheitsschuhe. Und das nur mal am Rande, Robby. Wir werden bald Sicherheitsschuhe von Elton haben mit dem Darts Game On Logo drauf, also mit einem Aufdruck drauf. Und man muss wirklich sagen, wenn die denn rauskommen, das werden sie Ende April wohl tun. Oder dann wird wohl auch Elton so ein bisschen in die Gänge kommen damit. Dann können wir euch alle nur auffordern, holt euch diesen Schuh, wenn ihr Sicherheitsschuhe braucht. Denn das ist euer Dartschuh. Das ist genau das Stück, was ihr unbedingt braucht. Heute geht's bei The Hardest Worker um das Thema Motivation. Ich finde das gerade im Darts ein spannendes Thema, Robby, weil das Training im Darts schon auch stupide sein kann, monoton sein kann und von daher auch manchmal für die Motivation nicht ganz einfach. Stimmst du mir dazu?
Vollkommen. Ja, du musst irgendwie versuchen, dich zu motivieren. Das ist ja in allen Lebenslagen so, aber beim Darts besonders. Ich merke das selber gerade auch, weil ich jetzt auch nicht so die Motivation habe, nochmal zu trainieren, obwohl ich weiß, ich müsste ein bisschen was machen, damit ich in Form bleibe. Also das ist echt schwierig. Aber es kommt auch immer darauf an, wer bist du, was soll dich motivieren, wie lange spielst du schon? Ich glaube, da werden wir auch noch drüber reden müssen, dass auch der Zeitraum von der Tätigkeit sehr viel Auswirkungen hat auf die Motivation, die du dir holst.
Und natürlich auch die Form. Ja. Also wenn du erfolgreich bist, ist ja in jedem Sport so. Wenn es gut läuft, hast du auch Bock zu spielen, willst du das irgendwie transportieren, willst du es konservieren, willst du es weiter mitnehmen, stehst auch dann leichter am Trainingsboard. Ich finde Van Gerven, was du ansprichst, Van Gerven ist ein gutes Beispiel dafür, der vielleicht nicht immer schon so wahnsinnig viel trainiert hat. Das war ja immer einer, der sehr viele Turniere gespielt hat, der also auch dann, wenn er zu Hause war, in die Kneipe gegangen ist und dann mal da noch ein kleines Turnier mitgenommen hat, um das Training vielleicht einfach zu kompensieren, der inzwischen weniger spielt, dem man das manchmal auch anmerkt. Bei dem frage ich mich schon, oder habe ich schon den Eindruck, der hat wie viele andere, die lange dabei sind, immer wieder mal Phasen, wo es nicht ganz so einfach ist, mit voller Motivation daran zu gehen, auch so den Fokus zu halten, dann ist es echt ein bisschen Arbeit auch.
Ich glaube auch, dass es für ihn jetzt inzwischen Arbeit ist. Vincent van der Voort hat das ja auch angesprochen, auch als Experte, und hat gesagt, auf die Frage, was ist gerade mit Van Gerven, wo ist die Form hin? Und er hat gesagt, er arbeitet zu wenig, der trainiert nicht, der ist in der Hinsicht zu faul geworden. Bei Michael van Gerven hat sich auch einiges verändert. Komplett alles durchgeplant, Management, viele Aufträge, Sponsoren, Riesendinger. Das zweite Kind ist jetzt da, klar, ist schon 4 Jahre her, aber trotzdem, da hat sich ja auch, das ist ja auch vor 4 Jahren so, hat das so ein bisschen angefangen mit Corona, ja, zusammen, mit seiner, ja, Up-and-Down-Form. Und er ist schon ein gutes Beispiel, aber er hat trotz allem immer noch die Motivation, Geld zu verdienen, viel Geld damit zu verdienen, seine Familie vor allem dadurch gut zu versorgen und sicher auch die Anerkennung. Das braucht er. Er braucht, also so ein Platzhirsch wie Van Gerven braucht diesen Schulterklopfer.
Das glaube ich auch. Ja. Und genau, der motiviert sich dann auch durch so Sachen wie, ich will wieder die Nummer 1 der Welt werden. Genau. Klar, der will Trophäen sammeln, ja, der will auch noch ein paar WM-Titel einholen, aber der will auch die Nummer 1 der Welt sein. Und vielleicht auch dann mal so zum Thema, Robby, wie kann ich das irgendwie überbrücken? Was kann ich machen, damit eine gewisse Motivation da ist? Muss an Gabriel Clemens beispielsweise denken, bei dem ich den Eindruck habe, der macht sich so einen Plan, so einen Zeitplan auch. Der ist immer sehr, sehr früh in seinem Büro, da wird um 8 Uhr morgens trainiert. Vielleicht auch über so Routinen einfach zu seinem normalen Training kommen, abarbeiten. Das, was du jeden Tag machst, wo du weißt, das muss ich kurz spielen, oder was heißt kurz? Da muss ich spielen 1, 2, 3 Stunden, um einfach drin zu bleiben, um das immer wieder zu tun, um viele Wiederholungen zu haben. Darts ist auch einfach Wiederholung. Oftmals den Wurf absolvieren und viele, viele Darts in Richtung Triple, in Richtung Doppel werfen.
Du sagst es, es ist Wiederholung und es ist dann in dem Fall Arbeit. Und ohne jetzt jemals mit Gaga über das spezielle Thema geredet zu haben, was die Motivation angeht, also ich glaube, darüber haben wir uns noch nie unterhalten, weil das irgendwie so unter Dartspielern auch jetzt kein Gesprächsthema ist, was motiviert dich denn besonders hier auf der Tour oder so. Ich glaube, dass zum Beispiel Gaga und viele andere auch Typen sind, die ihre Arbeit gerne gut machen und dass für die auch so eine Frage der Ehre ist, dass sie ihre Arbeit gut machen. Und die empfinden dann Dartspielen als ihre Arbeit und die möchten sie gut machen. Und das motiviert sie dann oder zwingt sie dann auch teilweise, ein bisschen mehr Training zu machen. Nicht damit sie hier die großen Pokale in die Hand halten, sondern dass andere Menschen sagen, hey, der macht seinen Job gut. Ich finde, das ist schon so eine ehrenwerte Motivation.
Mir ist diesbezüglich das Zitat von Mike Tyson irgendwie eingefallen, der mal gesagt hat, Disziplin heißt etwas, das man hasst, so zu tun, als wenn du es lieben würdest. Und ich finde, wenn wir an Phil Taylor denken, der hat das Wort Dedication ganz, ganz oft genannt. Also, dass sein Erfolg auch ein Grund hat, weil er dedicated ist, weil er mit viel Hingabe arbeitet. Das heißt,
Aufopferung.
Ja, ganz genau. Ja. Das heißt also, sehr, sehr fleißig sein, und dafür stand Phil Taylor immer. Wir haben das schon oft erzählt, gerade so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, war es so, dass viele sich gefragt haben, was macht der Kerl, warum ist der so wahnsinnig gut, weil sie nicht wussten, wie viel der trainiert. Das war ja der Erste, der letztlich in einer professionellen Art und Weise sich seinen Tag so strukturiert hat, dass er gewusst hat, ich muss am Tag viele Stunden trainieren, um besser zu sein. Und er war besser als andere. Das haben die anderen nicht getan. Also, ne, das zeigt ja auch, dass das Erfolg bringt. Und das ist auch heiß, da irgendwie eine Disziplin an den Tag zu legen, die auch dann vielleicht dich motivieren kann. Also das ist ja so ein Zusammenspiel von diesen Aspekten.
Ganz genau. Und jeder hat ja so seinen eigenen Grund. Und ich wollte auch schon Phil Taylor nennen und so ein bisschen in den Topf werfen. Wir werden ja nachher eventuell wieder einen Namen raussuchen, der für uns Absolut. Da der Hardest Worker ist. Jetzt pass auf, es wird dir nicht gefallen, aber Phil Taylor hat ja immer gesagt, was ihn motiviert hat, war das Geld. Die Finanzen.
Ja. Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so auch gerade im Hinblick auf die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen jemanden nehmen sollten, der wirklich nur das Finanzielle gesehen hat. Weil wir wollen ja schon irgendwie, ja, so nicht nur die Power, sondern auch die Glory erwähnen. Wie denkst du darüber? Ist Geld ein Motivator? Ist das ein Motivator, den du, ja, wie soll ich sagen, nicht anständig findest, aber nachahmenswert?
Ich finde das, ja, das weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Geld so von Anfang an dann die große Motivation ist. Es ist natürlich auch dann so die Frage, wo kommst du her? Wie ist Phil Taylor aufgewachsen? Ja, ne? Ja. Wir kennen all seine Geschichte. Die hatten keine Heizung, da gab es keine Fenster teilweise im Haus. So ist er groß geworden, und von daher war, glaube ich, der Reichtum für ihn auch so das klare Zeichen, dass du es geschafft hast, dass du erfolgreich bist. Das hat er auch dann mit seinen Finanzen irgendwie so in Einklang bringen können. Aber na klar, darum geht's nicht nur. Das ist ja dann so indirekt, ne? Wenn ich Erfolg habe, verdiene ich auch eine Menge Geld. Ne? Das ist ja, ja. Das kommt ja automatisch. Und wenn es jetzt darum so geht, wer ist unser Hardest Worker? Ich werf mal den Namen Mervyn King rein. Das ist ja der als allererstes immer wieder, wenn die Tore geöffnet werden, an einem Turniertag am Bord steht. Ne? Mervyn hat ja eine Zeit lang mit seinem Wohnmobil, haben wir auch schon oft erzählt, direkt neben der Halle gepennt, damit er auch sofort da war und unheimlich fleißig war. Das ist ja auch eine Form der Motivation. Er wusste, ich muss viele Stunden spielen, bevor ich ein Match habe, um in Form zu sein. Von daher vielleicht mal so Mervyn King, jetzt gerade in den Tagen 58 Jahre alt geworden, nicht mehr ganz vorne mit dabei, der kämpft um die Tourcard, aber einer finde ich, der sehr diszipliniert war und von daher auch motiviert war, das immer wieder in dieser Ausgiebigkeit zu tun. Das musst du erstmal machen.
Stimmt. Wobei ich bei Mervyn King echt der Auffassung bin, seine Motivation war eigentlich hauptsächlich, seine Gegner zu ärgern. Also indem er sie sportlich geschlagen hat, ganz klar. Aber das kann ja auch ein guter Grund sein. Aber Mervyn King ist echt ein interessanter Name. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber kein schlechter Einwand, ja.
Aber Robby, wenn du sagst, Geld sollte nicht der Motivator sein, was war deine Motivation, als du noch erfolgreicher warst?
Ich hatte wirklich Phasen, da war Geld meine Motivation, aber das war dann so hier so regional, da war finanziell nicht alles so gut aufgestellt wie heute. Ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erzählt, wo es dann darum ging, ich brauche 2 neue Winterreifen, also werde ich mir jetzt den Samstag hier für 160 Euro irgendwo in der Kneipe 8 Stunden den Abend um die Ohren hauen mit Darts, weil ich weiß, ich gewinne da. Aber ganz am Anfang, also meine Motivation ganz am Anfang war, als ich diesen ersten Pokal mit, glaube ich, so ein Kinderdart-Turnier, 11 oder 12 Jahre müsste ich gewesen sein, da wurde ich Kinderdart-Sieger hier. Ich habe einen Pokal gekriegt, einen richtigen Pokal und einen Wanderpokal, der war noch viel größer. Das war so ein geiles Gefühl irgendwie, das Teil in der Hand zu haben. Die Leute haben dann geklatscht und ich hatte dann diesen Pokal zu Hause mit diesem Schild. Das hat mich echt wahrscheinlich fast 2 Jahrzehnte motiviert, also wirklich den Ruhm da zu genießen und die Aufmerksamkeit. Das war meine ganz große Motivation, bevor dann diese Phase kam, wo mich eigentlich das Geld eher dahin motiviert hat oder diszipliniert hat, gut zu spielen, viel zu spielen und dementsprechend auch die Turniere zu gewinnen, ja.
Das hat ja auch Van Gerwen erzählt. Ne? Er als Kind hat sich selbst mal als einen Außenseiter beschrieben, der so in Sportarten wie Fußball keine Rolle spielte, gehänselt wurde, der dann über den sportlichen Erfolg beim Darts so sich auch seine Position geschaffen hatte und all diese Pokale gesammelt hat. Das hat ihm auch dieses gute Gefühl verschafft und so einen Platz auch gegeben, ne? in seiner Jugend. Ja, wer ist denn für dich der hardest worker im Thema Motivation? Wen erlebst du sehr motiviert? Wen erlebst du oft an Bord? Und weißt du, wer mir jetzt einfällt, wie ich das sage? Dimitri Vandenberg, den habe ich unheimlich oft, auch wirklich abseits der Hallen, da warst du irgendwie noch und hast ein Bier getrunken irgendwo, dann saßt du hinten an Bord Vandenberg, teilweise auch alleine spielend und zwar stundenlang, unglaublich fleißig, der sehr konsequent und mit einer hohen Motivation trainiert hat.
Ich weiß nicht, ich bin nach wie vor, wie gesagt, nicht ganz so einverstanden mit dem Grund seiner Motivation, aber ich würde schon sagen, Phil Taylor hat einfach einen Grund gehabt und er konnte sich so extrem über diesen Grund motivieren. Ich meine, wenn du 10-mal Weltmeister bist, was ist das dann noch für eine Motivation, hinzugehen und nochmal 6 Titel draufzuhauen und es einfach nochmal allen zu zeigen und über 4 oder 5, nee, über wie viele Jahre hintereinander die WM zu gewinnen, keine Ahnung, 10 Jahre. Deswegen sag ich, Phil Taylor.
Ja, okay. Also, genau. Das ist so ein
erster
Name für mich auch.
Ich finde es gut, dass wir über viele geredet haben, aber zeigt auch wieder die ganze Facette, worum es gehen könnte. Ich finde das trotzdem cool, dass wir dann auch den Leuten so ein bisschen zeigen, ja, jeder hat seinen eigenen Grund, jeder hat seine eigene Motivation und das, was ihn antreibt. Und ich glaube, da wird man sich jetzt nicht auf einen einzigen einigen können. Ich werde nachher noch ein bisschen was über Raymond von Barneveld erzählen. Fand ich auch sehr motivierend.
Okay. Ja. Oder vielleicht auch noch, um noch so einen anderen Spielertyp mit reinzubringen, weil wir ja Motivation jetzt irgendwie auch dadurch beschreiben, dass man möglichst viel an Bord steht, viele Stunden an Bord steht. So ein Gary Anderson tickt ja anders. Der hat eine andere Motivation. Der ist einfach nicht der so wahnsinnig viel trainieren muss. Sag mal, genauso wie so ein Jackpot Adrian Lewis. Der hatte nicht die Motivation, ich muss 6 Stunden am Tag trainieren. Der hatte irgendwie die Motivation, ich will sie rausnehmen. Ich will sie einfach nur weghauen, ne? und schaffe das, weil ich sehr talentiert bin, weil ich besondere Fähigkeiten habe. Weißt du, worauf ich hinaus will? So eine andere Art der Motivation, nicht nur die des Fleißes. Ne?
Er will die Kritiker hören, was ihn angeht, das Stück Papier, wo sie es aufgeschrieben haben, ans Board gehen und das denen schön, also per bildlich gesprochen, schön in den Mund schieben und sagen, so komm, jetzt erzähl nochmal was über Gary Anderson. Das ist so seine Motivation. Er will es uns zeigen.
Ja.
Er will es uns zeigen. Das ist, glaube ich, seine Motivation, ja.
Ja. Vielleicht ist das ja auch, Robbie, die Kunst eines jeden Profis, und da kannst du natürlich in jeden Sport gehen, so seine Motivation zu finden und sich auch dessen bewusst zu werden. Und das ist bei jedem so ein bisschen anders. Und jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Und das hängt ja auch dann wirklich davon ab,
um den Punkt zu bekommen. Lass uns Gary nehmen, weil der einfach mit über 50 wieder hier die Tour anführt mit den Averages, den Zahlen und wieder seinen 2., 3., 4., 5. Frühling hat. Komm, lass uns den nehmen, oder? Ich glaube,
dann nehmen wir den, weil wir, glaube ich, auf den auch alle nicht im ersten Gedanken kommen. Finde ich gut. Gary Anderson. Er ist der hardest worker hier in Folge Nummer 191 von Game On. Ich freue mich.
Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
So, was ist mit Barney? Was sollst du erzählen noch?
Das musste ich noch unbedingt loswerden. Ich war am Karfreitag bei dieser PDC Europe Veranstaltung mit 70 Leuten bloß. Barney erzählt Geschichten aus 501 Nacht. Und ich habe halt auch so gedacht, so jetzt kommt dieses übliche Ding und dann hier und die üblichen Geschichten, die wir alle kennen. Aber er hat es cool gemacht, fand ich. Das Ganze, Philipp Brzezinski hat so durch den Abend geführt. Russ Bray war noch dabei, um das alles zu bestätigen, was Barney erzählt. Und ich fand diese Nebengeschichten einfach geil. UK Open, sein erster Sieg gegen Taylor überhaupt. Wie er dann sich total gefreut hat und dann erzählt er, ja, aber ich habe mich so gefreut, mir hat jemand dann die Darts aus der Tasche gestohlen. Und ein paar Wochen später musste ich dann diese Darts bei eBay selber wieder zurückersteigern und so Sachen. Das fand ich geil. Dann dieses Champions of Champions Ding, das er da gespielt hat, hat er dann auch so ein bisschen erzählt. Also die eine Stunde, also nur zur Erklärung, man hat damals, ich glaube, ich, wann war das, 2001, 2002 oder 99, keine Ahnung, den BDO-Weltmeister ja, Barney gegen Phil Taylor spielen lassen und hat gesagt, so, wir wollen wissen, wer der beste Dartspieler der Welt ist. Eine Stunde, wer mehr Lecks hat nach einer Stunde, hat das Ding gewonnen. Preisgeld 100.000. Taylor hatte vorgeschlagen, der Sieger kriegt alles. Barney hat dann gesagt, komm, lass uns 60-40 machen. Sie haben sich dann auf 60-40 geeinigt. Und Barney erzählt dann, ja, ich habe mir 6 Wochen vorher das Bein gebrochen. Und hatte dann auch im Endeffekt nur eine Woche Zeit, mich da vorzubereiten. Dann auch das Ding, dass die BDO da völlig dagegen war. Null Unterstützung. Er geht in die Höhle des Löwen, alles von der PDC organisiert. Aber er muss dahin, weil WM-Titel BDO, 32.000 Pfund, geht er dahin, spielt eine Stunde Darts, 40.000 Pfund. Du musst das machen. Der hat keine andere Wahl gehabt. Und für mich, also das war jetzt eine von ein paar von vielen coolen Geschichten. Mich hat das einfach nochmal motiviert und ich sehe Barney jetzt in einem anderen Licht. Klar sind da auch viele Geschichten, die man vielleicht ein bisschen ausgeschmückt hat oder die vielleicht nicht ganz so waren. Aber trotz allem, er war cool, er war super locker drauf. Er hat dann auch kurz nochmal gezeigt, wie er seinen Wurfstil macht und geht original hin, wirft mit den ersten 3 Darts eine 140 und mit den nächsten 3 Darts eine 180. Also das ist schon faszinierend. Barney mal wirklich völlig entspannt und locker in so einer Atmosphäre zu erleben, war schon ein Genuss.
Ja, und Barney ist einfach auch ein guter Erzähler. Ich merke das auch oft in Interviews, gerade wenn er so ein bisschen Zeit hat und wenn es jetzt nicht irgendwie unter Zeitdruck stattfindet, der nimmt sich auch die Zeit, um ein bisschen ins Plaudern zu kommen. Und dann wird es meistens auch spannend, weil er vielleicht manchmal auch mehr erzählt, als er im Nachhinein, glaube ich, erzählen wollte. So, der kommt einfach ins Plaudern. Das macht natürlich dann total Spaß, ihm zuzuhören, weil ich ihn auch als sehr ehrlich dann immer empfunden habe und das wirklich gute Geschichten waren. Komm, dann machen wir aber jetzt auch ruhig den Paulke der Woche, oder?
Jo,
auf geht's.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche ist heute ein bisschen ungewöhnlich, aber liegt einfach daran, weil ich jetzt auch für 2 Tage in den Südtirol fahren werde. Der Südtirol kriegt den Paulke der Woche. Ich liebe den Südtirol, weil es so wunderschön ist mit den Bergen und den Seen und den Apfelplantagen und dem guten Wein und ich immer so die Menschen erlebe, die ihre Region auch so lieben und die sie so schätzen und so demütig sind und es ist vom Essen her der geile Mix aus gutem italienischen Essen und dann die österreichischen Süßspeisen mit dazu, das ist eine perfekte Kombination, wie ich finde und ich werde jetzt mit meiner Freundin, mit der Naheda, wir werden jetzt 2 Tage einfach nur Brixen, Boots ein bisschen raussetzen, hoffentlich 15, 16 Grad sollen es sein und ich liebe diese Gegend und habe gedacht, komm, warum nicht? Paulke der Woche geht an Südtirol. Geht an den, ist es der oder das Südtirol? Das Südtirol, ne?
Man sagt, glaube ich, es gibt keinen Artikel bei Südtirol, oder? Der Paulke der Woche geht an Südtirol.
Würde geht ich jetzt an mal Südtirol.
Behaupten. Ja.
Ja. Und weil das Südtirol auch nur 3 Stunden hier aus Bayern, ne, wo die in Oberbayern weg ist, man ist auch so wirklich auch schnell da, einmal kurz über den Brenner und dann bist du da, auch von der Entfernung ja super gut. Also Südtirol. Warst du mal da?
Nur zum Dartspielen, nicht in Südtirol. Boah, wo war ich denn da? Boah, ich war mal mit Roby in Doppelturnier spielen und ein Einzelturnier. Beim DC Unicorn irgendwas, tut mir leid, wenn da jemand zuhört von denen und dass ich es vergessen habe, war ein wundervoller Tag, wirklich, habe viele nette Tiroler kennengelernt, auch viele, der Dialekt ist mir bis heute im Ohr, sehr hart, aber von Tirol oder Südtirol habe ich jetzt nicht viel gesehen.
Musst du echt mal hin. Es ist wirklich ein Ort, von dem ich denke, könnte mir gut vorstellen, auch später, wenn ich ganz alt bin, da mehr Zeit zu verbringen, weil es echt so wunderschön ist. Und
mir hast du aber gesagt, du würdest dich auf Mallorca zur Ruhe setzen. Also du musst dich jetzt schon entscheiden, Elmar.
Nein, beides.
Beides.
Tatsächlich. Ich hab beide Orte im Kopf, bei denen ich denke, wenn das gut läuft, werde ich das irgendwie so einrichten. Du hast genau recht. Palma und Südtirol sind wirklich meine zwei Lieblingsplätze so ungefähr, ja.
Ich sehe nur diese Werbung für Südtirol, finde es toll mit diesen Wellness-Hotels und mit dem tollen Blick. Sind das die Alpen, ja? Nee.
Ja. Ja,
genau. Und mit diesen Infinity-Pools und Saunen und so. Das finde ich schon cool. Das macht mich schon so ein bisschen an, da hinzugehen. Aber ja, okay. Südtirol.
Und ist übrigens ganz spannend. Ich bin vor Jahren mit dem Rad auch mal Bodensee, Gardasee. Da fährst du ja auch dann durch Südtirol irgendwann durch. Und je weiter du halt Richtung Italien fährst, irgendwann switcht die Sprache. Irgendwann sprechen die kein Deutsch mehr. Dann ist nur noch Italienisch. Das ist irgendwie auch ganz, ganz interessant. Also wirklich wie so ein Cut.
Ja. Also in Südtirol oder wie?
Ja.
Also da, wo sich dann quasi wirklich trennt zwischen diesem deutschen Teil und italienischen Teil.
Ja, aber das trennt sich ja nicht. Also irgendwann switcht die Sprache einfach. Irgendwann wird mehr Italienisch gesprochen. Das kommt ziemlich abrupt. Ne? Also du siehst auch dann die Schilder vorher, ist irgendwie alles in deutscher Sprache noch aufgrund des österreichischen Einflusses und irgendwann gibt's den Switch. Ja. Das ist echt schön. Wirklich empfehlenswert. Robin, musst du hin mit deiner Family. Du musst irgendwann musst du Richtung Südtirol dich auf den Weg machen. Das lohnt
ist
sich.
Sicher lohnt schön, sich total. Ist sicher schön, ja. Aber jetzt kommt der Frühling, der Sommer und den möchte ich eigentlich schon hauptsächlich zu Hause verbringen, weil wir haben ein sehr schönes Zuhause und ich fühle mich da wunderbar, pudelwohl. Wobei ich jetzt ein schönes Angebot habe, nach Slowenien zu gehen. Sie auch mal schauen. Und
für 3 Monate? Oder,
nein,
oder
für 10 Tage. Für 10 Tage wäre auch bezahlt und so weiter. Und das Witzige ist ja, ich bin ja derjenige, der will ja dieses 4-5-Sterne-Feeling haben. Ich will, dass das Zimmer aufgeräumt wird. Ich will das geile Buffet haben und so weiter. Und meine Frau hat dann auch gesehen, da gibt es auch so Zelte, also schon so Luxuszelte, wo man auch übernachten kann auf diesem in diesem Resort. Und sie wäre eher so der Fall, der dann so ein bisschen unter Sternen schläft und so weiter. Und wir sind jetzt ein bisschen am Diskutieren, weil ich möchte einfach, ja, keine Ahnung, wenn mir heiß ist, mache ich die Klimaanlage an und wenn mir dann kalt genug ist, dann mache ich sie wieder aus. Ende der Geschichte.
Der verwöhnte Robby, ich verstehe schon.
Nee, das hat gar nichts mit verwöhnt zu tun. Das ist vielleicht wie bei Phil Taylor. Das ist wie bei Phil Taylor. Was der nicht hatte in der Kindheit und der Jugend, das möchte er eben als, oder wollte er dann als Erwachsener nachholen. So, weil meine Urlaube als Kind und als Jugendlicher war nicht Südtirol, die waren auch nicht in irgendwelchen Thermen oder Spas oder Resorts oder Freizeitparks, das waren andere Urlaube.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Das ist doch gut. Ja, du, genau, bei uns geht's morgen früh los. Wir werden morgen irgendwie um 9 oder 10 Uhr, wir machen dann am Nachmittag, gibt's so eine Käseverkostung.
Im Südtirol.
So eine Art, also keine Weinprobe, sondern so eine Käseprobe oder was für ganz außergewöhnliche Käsesorten werden wir da erstmal testen und dann werden wir die Zeit genießen.
Werden wir dann am Donnerstag zusammen kommentieren bei der Zone?
Nein.
Nein?
Nein.
Ah, dachte ich mir jetzt.
Du wirst mit Tom kommentieren. Mit
Tom, auch cool. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Freue ich mich auch.
Ja. Ja. Denn das hat er heute im Kommentar erzählt, dass er am Donnerstag am Start sein wird. Ganz genau.
Da freue ich mich.
Was steht denn bei dir an die Woche?
Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also Donnerstag, klar, The Zone, Premier League als Experte begleiten. Und am Wochenende war irgendwas, aber ich habe es echt vergessen, was ich da machen wollte. Aber hey, jetzt hast du mich echt kalt erwischt. Ich wüsste es nicht.
Der macht ja nichts. Geh doch einfach entspannt rein in die Tage. Aber muss nicht arbeiten. Hast du frei
doch,
die
doch,
Woche?
Doch. Nee, ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten.
Du musst arbeiten.
Ja, also jetzt später in ein paar Stunden geht's wieder zur Arbeit. Das ist ja sowieso klar. Aber bei mir ist ja direkt Programm dann. Ich komme nach Hause und meistens noch in Arbeitsklamotten auf den Spielplatz mit den Kids. Und dort das dann, ist gerade eine spannende Phase auch zu Hause mit meinen Kindern. Die kommen jetzt so, die schalten jetzt so ein bisschen um. Bei meiner Tochter werden die Sätze und die Wörter immer präziser. Sie kann mir immer besser sagen, was gerade ist. Ist mal gut, mal schlecht, weiß es selber. Ja, und mein Sohn, der hat halt gerade so seine wilde Jungsphase so ein bisschen. Und ich glaube, da muss dann der Vater dann eher so ein bisschen beiseite stehen und auch mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich war bei diesem Kurs und die haben mir gesagt, Jungs brauchen ein bisschen direktere Erziehung. So.
Und das ziehst du durch, das ist ja gut von
apropos
dir.
Apropos durchziehen, ja. Was ist jetzt, wenn jetzt erlaubt ist, kiffen, ziehst du einen durch oder?
So. Habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ja. Das reizt mich gar nicht.
Brauchst nicht machen. Ich kann euch auch allen da draußen sagen, die da überlegen, ob sie das mal machen sollen oder mal wieder machen sollen, wie auch immer. Wenn ihr das macht oder nicht, oder wenn ihr es nicht macht, verpasst ihr überhaupt nichts im Leben. Überhaupt nichts. Ich bin echt kein Freund davon, dass das jetzt quasi so teillegalisiert wurde. Ist ja sowieso nichts Ganzes und nichts Halbes. Wir brauchen nur mal nach Holland schauen. Die holländischen Politiker haben auch immer mal wieder in Interviews gesagt, macht das nicht in Deutschland. Bei uns, wir haben nach wie vor riesige Probleme mit dem ganzen Thema, weil bei uns ist ja Holland so das Kifferland und so weiter, steht so da. Und die haben uns gesagt, macht das nicht. Von dem her, keine Ahnung. Kiffen verbieten, Gendern wieder erlauben. Für Bayern. Wäre doch vielleicht die cleverere Lösung. Ob ihr das macht oder nicht mit dem Gendern, ist auch egal. Das ist jedem selber überlassen übrigens, bevor jetzt wieder irgendwelche Parteien mich da vollspammen. Das soll jeder so machen, wie er will. Das interessiert mich nicht.
Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Sollte jeder die Freiheit haben, es tatsächlich auch tun zu wollen, wenn er es denn machen möchte. Ja, du, ich würde sagen, mein lieber Robby, es ist auch 23:30, du musst noch nach Hause fahren und hast noch ein bisschen Autofahrt vor dir. Das war ein cooles Wochenende, wie gesagt. Es hat Spaß gemacht, den German Darts Grand Prix zu verfolgen. Und ich war ja am Sonntag, war ich noch beim Fußball im Einsatz, auch eine coole Partie gehabt mit Stuttgart gegen Heidenheim. Und da war eine Menge los, 5 Tore in der zweiten Halbzeit. Macht immer Bock dann ist viel Action drin. Hab mit Benny Laut zusammen da moderiert. Das hat, macht einfach Spaß. Und macht immer wieder Freude, auch in den Sportarten zu switchen. Ja. Da fragen sich ja immer viele, das kennen wir, das ist ein altes Thema irgendwie so, warum machst du nicht nur Darts und wie kann das sein, dass du Fußball moderierst, obwohl ein Dart-Turnier ist? Ja, das kann auch sein, das kann es auch geben und die Abwechslung macht mir große Freude.
Ich wollte noch eins sagen, bevor wieder, du hast vorher Mike Tyson und dieses Zitat mit Disziplin erwähnt. Ich war Klugscheißer-Modus jetzt an. Tut mir leid, dass ich da springen muss. Tatsächlich war die Geschichte so, Mike Tyson ist ja auch ein Gossenkind, das sagt er selber aus der Hood, ein Straßenschläger. Und sein Trainer muss ihm wohl gesagt haben, Mike, du musst mehr Disziplin an den Tag legen im Training. Und Mike Tyson musste dann quasi tatsächlich seinen Trainer fragen, was ist denn Disziplin? Also er kannte diesen Begriff nicht. Und dann hat sein Trainer ihm erklärt, Disziplin ist etwas, so lange zu machen und so gut zu machen, bis du es, als ob du es lieben würdest. Okay. Obwohl du es nicht magst. Und das ist eine geile Geschichte. Mike Tyson hatten wir ja letztes Mal schon besprochen. Ja. Geiler Typ, geile Geschichte. Sehr, sehr schwieriges Leben. Und deswegen wollte ich da nochmal, ich finde das Thema total interessant. So, jetzt habe ich genug. Ich glaube, ich habe heute, so viel wie heute habe ich noch nie in diesem Podcast geredet. Es tut mir wirklich leid. Auch an alle, die mich das ganze Wochenende anhören haben müssen und jetzt wieder im Auto sitzen. Und oh das Gott. Ding. Würde mich aber trotzdem freuen, glaube ich, wenn wir eine 5-Sterne-Bewertung hier kriegen.
Oh ja.
Ja.
Lass uns das noch sagen, das finde ich auch. Das haben wir lange nicht erwähnt. Ja. Ich glaube, für gerade schon eine Folge lang nicht. Ne?
Genau.
5 Sterne, wir freuen uns wahnsinnig.
Wir sind kurz vor den 4.000. Also das wäre uns eine Ehre, wenn wir mit euch die 4.000 Bewertungen feiern dürfen.
Sehr gerne. Und damit war es das. Folge Nummer 191. Robby, es hat Spaß gemacht. Ich höre dir gerne zu. Komm gut nach Hause, fahr sicher mit dem Auto, mach keinen Quatsch und das gilt auch für euch zu Hause. Wir hören uns ganz bald. Game on.
Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.